23,000 people. Annulling season 7. Presented by Fruits. Herzlich willkommen wieder zur Serie 23 Börse People. Und diese Season 7, der Werdegang und Personality Folgen, ist presented by Fruits, der digitalen Vermögensverwaltung aus Österreich. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 22. Gast in Season 7 ist Martina Forsthuber, Country Manager in Österreich beim Münchner Fintech Scalable. Davor war die Salzburgerin bei der Deutsche Bank. Liebe Martina, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Hallo Christian, freue mich, dass ich heute bei dir sein darf.
Ich freue mich auch und ich habe gesagt, okay, von einem Fintech präsentiert, ein Fintech zu Gast. Wir sind heute jung, scalable, da kommen wir noch ausführlich dazu, aber Karriere-Werdegang-Podcast. Ich orientiere mich immer auf LinkedIn, was da meine Gäste so eingeben und da steht bei dir eine ganz spannende Station als Analyst bei der UBS im Jahr 2015. Bitte Martina, vielleicht eigene Worte, wie es bei dir losgegangen ist.
Ja, bei mir ist das ganze Finanz- und Kapitalmarktthema eigentlich mit 18 Jahren losgegangen. Da habe ich noch nicht mal studiert. Da habe ich bei ein paar Banken in Salzburg ein Praktikum gemacht, ja, noch bevor ich zur UBS gekommen bin.
Spannend.
Ja, das war die Deutsche Bank in Salzburg und dann war es die Bank Vontobel, ja. Habe ich heute auch noch Kontakt zu diversen Kolleginnen und Kollegen dort und das war super nett. Es war immer im Bereich Private Banking und Wealth Management und dann dachte ich mir, nein, also diese Szene, dieser Umgang interessiert mich sehr, super spannendes Thema, das möchte ich studieren und habe dann auch während dem Studium in Wien Praktika gemacht in diversen Banken und eines war eben die UBS in Zürich und da habe ich auch im Bereich Wealth Management gearbeitet mit Ultra High Net Worth Kunden, also das sind Kunden, die haben so über 50 Millionen Assets oder Geldvermögen, ja, und die suchen halt Anlagebedarf und da habe ich erstes Mal hineingeschnuppert in den Bereich Private Banking und das ist natürlich in Zürich ganz spannend gewesen.
Gerade in Zürich natürlich, ja. Da findet man genug Klientel für das, was du gerade geschildert hast und Salzburg auch nicht so uninteressant und ich hoffe auch Wien irgendwie. Jetzt habe ich da natürlich eine Frage. Die Geschichte mit Wealth Management, vermögende Privatkunden, das ist aus meiner Wahrnehmung, wie ich es gelernt habe im Bankgeschäft, waren das eher ältere Kollegen. Du bist eine junge Dame, hast gleich mit 18 irgendwo in Salzburg da in diese Richtung getan, hast dann in der Schweiz, in Zürich. War das dein Wunsch oder hat man gesagt, als Arbeitgeber, als Bank, die Martina, die könnte in diese Richtung passen? Wie ist das da gelaufen? Interessiert mich sehr.
Ja, also von der Pike auf gelernt ist nicht so, dass ich am Anfang hier Kundenberatung gemacht habe, sondern eher Kaffee für die Kunden.
Ich auch. Also ich habe auch mit 18 in der Bank begonnen und habe alles gemacht.
Kontoauszüge sortiert.
In die Wand gehängt, draußen in die Auslage die Kurse.
Das macht man jetzt nicht mehr, weil es alles digital, aber und die Kurse, Währungskurse rausgehängt. Manche Filialen machen das immer noch, aber
Same hier, ja. Also das waren genau meine ersten Steps. Ja, ich glaube, Kaffee hätte ich nicht können, dass er schmeckt.
Ja, war dann schon auch sogar mit Keks. Ich sehe auch, hier liegen die Manner bei dir.
Wenn du magst, dann können wir da mal rascheln kurz, aber passt schon,
ja. Also so habe ich angefangen, aber ich habe auch gemerkt hier, der Stil, der Umgang mit Menschen, das liegt mir auch sehr. Ich möchte auch eine Arbeit haben, wo ich viel mit Menschen zu tun habe, ja, nicht nur das Digitale und das zu sehen, wie man den Menschen halt auch irgendwie helfen kann, ihr Vermögen anzulegen. Und das ist ja auch was, was interessant und wichtig ist für jeden, ja, Vermögen aufzubauen. Wie lege ich mein Geld an? Wie spare ich für die Zukunft? Wie verwirkliche ich mir Ziele? Ja, bei diesen Kunden war es vielleicht ein Privatjet oder eine Yacht.
Ja, okay. Ja,
und auf das, was ich heute mache, ist es mehr so, ja, vielleicht ein Auto kaufen oder so, oder aufs Haus sparen oder meistens auf die Pension sparen, ja, am Kapitalmarkt, das einfach jedem zu ermöglichen, das ist halt einfach eine tolle Sache.
Ich habe da noch eine Side-Notiz gesehen bei der UBS, auf jeden Fall Wealth Management lateinamerikanische Kunden. Das ist dann auch irgendwie zugeteilt worden oder hast du da ein Fable irgendwie?
Also ich habe da ein persönliches Fable, doch dass mein Mann Spanier ist.
Okay,
aber,
das ist logisch.
Ja, ja. Ja, logisch. Nein, ich habe auch…
Nicht, dass der Mann Spanier ist, aber dass du dann ein Faible hast, finde ich.
Dass ich ein Faible habe, ja. Ich habe auch in der Schule in Salzburg Spanisch, in Spanien, Spanisch maturiert. Ich war dann ein Jahr in Panama im Ausland und dann hat das mit den lateinamerikanischen Kunden irgendwie gut gepasst und das war eine nette Erfahrung. Ja.
Und wie reiht sich dann die Station Inter-American Development Bank in Washington ein? Ist ja nicht so… Hängt
ja,
der
das
schon
ist ja die
zusammen,
sozusagen
ne?
Weltbank für Lateinamerika.
Okay.
Ja, also die machen Entwicklungshilfe und ja, Kredite für die Länder in Lateinamerika. Und da habe ich auch eine Auslandserfahrung gesucht, im diplomatischen Bereich auch so ein bisschen, aber immer noch Bank, weil mir ja Bank am Herzen liegt und ich gesagt habe, das ist das, was ich will. Ich wollte einfach auch mal in einer Entwicklungsbank arbeiten.
Spannend, spannend.
Ja, und dann war ich in Washington für ein paar Monate.
Und wie du mir so im Vorgespräch gesagt hast, geht es auch in Washington nicht ganz so ohne Österreich, weil er hin und wieder Musik spielt oder irgendwer über den Weg rennt, oder? Da war doch so eine Geschichte.
Ja, als ich in Washington war, die 3 Monate, war der Hubert von Goisern in der österreichischen Botschaft. Ja.
Genau, weil er dort einfach ist, ne?
Genau. Ja, weil er halt da ein Konzert gegeben hat. Und ich hatte,
in der Botschaft selbst?
Ja, okay. Ich hatte eine Freundin, die zur gleichen Zeit in der Botschaft gearbeitet hat, ja, die mir das gesagt hat. Und da sind wir natürlich aufs Konzert gegangen. Und ja, die lustige Sache, als wir halt angestanden sind für das Konzert dort, kam die Hannelore Veit vorbei.
With?
Ja, die musste nicht dran stehen. Und war dann auch auf dem Hubert von Goisern Konzert. Der war echt eine coole Sache.
Das wird wiederum die Außenwirtschaft Österreich freuen. Österreich ist überall und okay. Es wird eine Karriere sein, die man schwer nachmachen kann, glaube ich. Aber es ist halt deine Karriere und super, super gelaufen irgendwie. Und die Deutsche Bank war dann eine Station, wo du dann angedockt hast und länger geblieben bist. Auch da war es so, dass du sehr schnell im Asset Management irgendwie begonnen hast dort auch, oder? Was war damals dann der Beweggrund, zur Deutschen zu gehen?
Der Beweggrund war auch einfach, in einer großen internationalen Bank zu arbeiten, die Beziehungen hat zu USA, aber durch die ganze Welt. Und da ist mir es ein bisschen schwer gefallen, das in Österreich zu finden. Da gab es dann eher die deutschen und Schweizer Banken, die jetzt nicht nur Osteuropa-Geschäft in Österreich machen, sondern global Europa-Amerika-Geschäft. Und da wollte ich hin und da wollte ich zu einem Trainee-Programm. Und es ist dann die Deutsche Bank geworden, weil das Trainee-Programm war statt 2 Jahre nur 9 Monate und man konnte auch ein bisschen ins Asset Management schnuppern zu den DWS-Fonds und so, was dir das was sagt.
Na
also
klar,
beim Klaus Kaldemorgen, so, das ist ein so bekannter Fondsmanager, Legende, kommt auch, glaube ich, hin und wieder nach Österreich, hält da seine Vorträge, Da war ich in seinem Sales-Team für ein paar Monate und bin aber dann als Junior oder Bankberaterin halt eingestiegen. Nach dem Trainee-Programm und habe dort sehr vermögende Kunden betreut.
Also wenn ich die letzten Minuten Revue passieren lasse, als 18-Jährige warst du bei der Deutsche Bank in Salzburg und die jetzt geschilderten Stationen waren Frankfurt oder wo war das?
Genau, Frankfurt und Hamburg.
Okay, und du bist dann in dieser großen europäischen Bank, in der Deutsche Bank auch ein bisschen in Richtung Relationship Management gegangen und so weiter. Auch da bitte ein paar Worte, wie dann die Karriere dort gelaufen ist.
Also das ist das typische Private Banker, Relationship Management, das heißt, die Deutsche Bank betreut in ihrem Wealth Management Kunden, die über 2 Millionen Euro an liquiden Vermögen haben. Ja. Mhm. Die kommen dann zu uns sie kamen zur Deutschen Bank und haben gefragt, wie kann ich denn mein Geld am besten anlegen? Ja, gewinnbringend in Aktien, Fonds, ETFs, Vermögensverwaltung. Vielleicht wollten die ein strukturiertes Produkt, das dann für sie aufgesetzt wurde. Ein Kredit fürs Haus oder ein Kredit für die Yacht. Also das ganz normale Banking, nur halt für etwas vermögendere Kunden.
Sehr spannend, spannend. Du hast dann irgendwie in Richtung Global Business Analyst oder Strategin dich verändert auch. Von dem direkten Kundenansatz zu einem, glaube ich, zu einem Portfolio-Asset-Ansatz
Back-Office
oder einem
Backoffice-Ansatz. Ja, also als junger Mensch, also diese sehr vermögenden Kunden sind nicht unbedingt jung alle, außer sie haben irgendwie ein Startup-Exit gemacht oder so. Ja. Es war dann auch nicht immer einfach, muss ich sagen, als Kundenbetreuerin mit einem, meistens waren das hier 60 plus Männer, zu sitzen und denen hier die Vermögensverwaltung zu erklären. Habe das immer mit einem Senior-Partner zusammen gemacht und es war auch ganz schön, ein paar Jahre, aber das war auch nicht so wirklich das Wahre für mich und ich wollte auch mehr als nur reichen Leuten, die eh schon reich sind, noch mehr Kredite geben oder das Geld anlegen. Ja, ich habe mir dann ein paar Jahre die Deutsche Bank, Private Bank aus dem Backoffice Inhouse Consulting angeschaut, immer noch im Bereich Wealth Management und Private Banking, aber so ein bisschen dem CEO geholfen, so ein bisschen Strategieberatung gemacht, viel mit großen Beratungskanzleien zusammengearbeitet. Ja, Booking Center wurden da geschlossen zum Beispiel. Ja, ich glaube, die Deutsche Bank hat ja das österreichische Booking Center auch geschlossen vor ein paar Jahren. Ja, da wurden dann die Portfolios nach Luxemburg übertragen. Das ist ja auch kein Geheimnis. Ja. Da eher mehr so Sachen gemacht im Hintergrund, was aber auch super spannend war und was mir jetzt auch in meinem Job bei Scalable zugutekommt.
Ja, weil du große Bank in vielen verschiedenen Tiefen auch kennengelernt hast, in Detailbereichen und so weiter. Und sofort auch. Gut, und letzte Frage noch zum Wealth Management. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass das tendenziell eher ältere vermögende Menschen sind. So dieser ganze Startup-Boom und so weiter, die jungen Leute, Internetmillionäre, sind keine typischen Wealth Management-Kunden, oder? Die machen das alles selbst, oder?
Sie machen sehr viel selbst, ja. Die sind keine typischen Vermögensverwaltungskunden. Trotzdem brauchen sie aber ja vielleicht eine Bank, die ihnen einen Kredit gibt auf ihre Anteile, die sie noch im Startup haben. Ja, das kriegt man nicht einfach so bei Scalable Capital oder irgendeinem
Online-Broker. Also eher das klassische Bankgeschäft, aber nicht die Veranlagung, oder?
Ja.
Ja. Und dann, du hast das erwähnt, du hast bei der Deutsche Bank und bei anderen Banken, auch international, Washington und so weiter, sehr viel gelernt und hast dich dann entschlossen, zu Scalable zu gehen. Zunächst London, dann München, wenn ich es richtig verstanden habe.
Und danach mal schauen,
wo Scalable noch hinkommt.
Ja. Ja,
okay. Und jetzt die Frage mal, stell doch mal bitte Scalable kurz meinen Hörerinnen und Hörern vor, für die, die Scalable noch nicht kennen.
Vielleicht sage ich noch kurz, warum ich zu Scalable gegangen bin, weil das eben auch eine Plattform ist, die jedem ermöglicht, an der Börse zu investieren, ja, und jedem sozusagen sein eigenes Wealth Management ermöglicht und das schon teilweise ab einem Euro im Monat. Und das ist einfach eine tolle Sache, ja, diese Produkte, die ich vorher sozusagen fast verkauft habe, könnte man sagen, an die vermögenden Kunden, die kann man jetzt auch als Normalsterblicher haben, kaufen. Ja. Man braucht nur mehr eigentlich ein Laptop und ein Handy und kann so sich schon selbst Vermögen aufbauen. Mhm. Scalable ist ein Münchner Fintech. Ja, es wurde 2014 gegründet. Das gibt es auch schon seit 2016 in Österreich. Es ist eine große Investmentplattform. Wir haben mittlerweile über 10 Milliarden Kundengelder auf unserer Plattform.
Wow.
Ja. Die gliedern sich in, wir machen zwei Produkte im Großen und Ganzen. Das ist einmal die Vermögensverwaltung, ein Robo-Advisor, mit dem sind wir auch gestartet.
Genau.
Ganz am Anfang 2016.
Da war ja auch die Baderbank, glaube ich, ziemlich involviert.
Die
oder?
Baderbank ist
Bader
immer
mal
noch,
lange drüber gesprochen.
Die
ja,
ist
genau.
immer noch involviert. Also das ist unsere Depotbank. Mhm. Ja. Also wir sind, Scalable ist ein Wertpapierinstitut und dahinter die Baderbank als Depotbank. Und dann gibt es aber als zweites Produkt noch Brokerage, das sogenannte Neo-Broker, wie sie jetzt neu genannt werden. Da kann jeder Kunde selbst anlegen, also diese klassische Abschlussvermittlung, Brokerage-Produkt, wo das Depot nichts kostet, das Konto kostet nichts und ab 99 Cent oder Maximum 99 Cent, so muss ich sagen, kann man da dann seine Aktien, Orders, ETFs, Fonds, Derivate ausführen pro Order, ja.
Da du für mich gefühlt ein Big-Data-Mensch bist, jetzt ein paar so Fragen zur Kundenstruktur. Wie alt sind eure Kunden? Wie ist der Frauenanteil und solche Geschichten, bitte?
Ungefähr die meisten unserer Kunden sind zwischen 5 und 20 und 40 Jahre alt. Also das ist der große Teil und dann kommt schon der zweitgrößte Teil und der ist so zwischen 40 und 55, ja. Mhm. Wir haben jetzt eher weniger zwischen 18 und 25, die ganz, ganz Jungen. Obwohl sich die auch immer mehr mit Kapitalanlage beschäftigen und es gibt auch immer mehr Influencer, Finfluencer und Finanzbildungsplattformen online. Der Frauenanteil ist ehrlich gesagt nicht so hoch. Also als wir den Broker gelauncht haben, das war 2000, 20, da waren es glaube ich 7% Frauenanteil von der Kundschaft und jetzt haben wir ungefähr ein Viertel, das ist eigentlich schon ganz gut.
Das ist doch eh hoch, oder?
Ja, aber es, naja, es ist nicht 50-50.
Es ist nicht 50-50, aber das ist halt auch noch nicht die Realität und das Wachstum von 7 auf 25 ist doch schon mal wunderbar, glaube ich, oder?
Ja, genau, das ist auch und schon, da sind wir schon stolz drauf, aber wir sind immer noch nicht zufrieden und wir haben jetzt auch bald eine kleine Kampagne in Deutschland laufen, aber das wird man dann auch nächste Woche sehen, wo wir Plakate aufhängen und wir möchten auch einfach, dass über die Geldanlage und bei den Frauen gesprochen wird, weil es immer noch ein großes Finanzbildungsgap gibt zwischen Finanzbildung Männer und Frauen und Männer sind immer noch ein bisschen weiter vorne, was Finanzbildung betrifft, was Frauen, die wollen sich da irgendwie oft nicht kümmern, das nicht sich aneignen und sourcen das oft an den Mann aus, was aber
in
also besser, man sourcet ein bisschen Care-Arbeit aus als, als hier Finanzbildung. Also ganz eine wichtige Sache für Frauen auch. Ja, da setzen wir uns auch ein.
Da gab es jetzt eine spannende Auswertung von der Wirtschaftsuni Wien, wenn ich den Sidestep machen darf, kurz.
Meine Alma Mater auch.
Sehr gut. Wo genau diejenigen Frauen, die eben Single sind, die nicht in einer Beziehung leben, sich unglaublich gut auskennen und
ja,
genau
die müssen das ja dann,
sind,
ja, die
genau,
können das nicht aussuchen.
Aus alten, veralteten, traditionellen Partnerschaftszöpfen sich der Mann halt noch ums, wobei wir wissen, dass die Frauen da besseres Handel eigentlich haben, wenn ich das auf Österreichisch sagen darf, was Risiko und so weiter betrifft und auch Vernunft als wir Männer. Okay, Sidestep, Ende. Was sind so die typischen Produkte, die bei Scalable gekauft werden?
Also bei uns ist es ganz klar der ETF. Zwei Drittel unserer Assets, also von diesen über 10 Milliarden, sind eigentlich in ETFs. Mhm. Ja. Die Top 10 sind auch meistens diese MSCI World, FTSE World ETFs, die vorrangig gekauft werden von den Kunden. Und dann kommt schon vielleicht nur eine Aktie unter den Top 10. Das ist oft, es ändert sich immer ein bisschen, das ist oft die Tesla.
Ja, okay.
Oder irgendeine andere Tech-Aktie aus den USA. Also leider keine österreichische Aktie, da muss ich dich jetzt ein bisschen enttäuschen.
Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, da hätte mich sehr gefreut, aber kann er noch kommen.
Aber könnte man alle handeln, also vielleicht wird es ja noch.
Genau. Das heißt, die Underlyings, die du genannt hast, MSCI World und so weiter, das riecht auch ein bisschen nach Sparplankunden, oder?
Ja, also bei uns hat eigentlich ein Kunde zwischen 2 bis 3 Sparpläne, zwischen 300-400 Euro im Monat. Und wir haben ja auch sogenannte, also die Vermögensverwaltung, No-View-Portfolio nenne ich es immer, wo der Kunde ab 1 Euro oder vielleicht 20 Euro im Monat drauf spart und dann lasst es liegen und schaut nicht drauf. Das ist eigentlich auch unser Anspruch und das ist das, für was wir auch stehen. Es ist einfach nur wichtig, dass Kunden realisieren, dass sie diese Kapitalmarktrendite abgreifen können.
Genau,
ja, sagen wir jetzt Pi mal Daumen, 7% nach Inflation und dass es das gibt und dass es relativ viel höher ist als die Zinsen, obwohl die auch gerade ein bisschen steigen. Aber ja, das ist halt das Spannende.
Punkto Zinsen habt ihr euch ja auch was überlegt. Ich bilde mir ein, also ich habe jetzt nicht im Vorgespräch besprochen, dass ihr da irgendwas mit der Baderbank gemacht habt, wo ihr was zahlt und die Baderbank auch noch irgendwas. Und dann auch eine Anleihengeschichte, die du mir gerade auf deiner App gezeigt hast mit Goldman, die mir auch getaugt hat. Bitte auch da jeweils ein paar Worte dazu, was das Bader-Produkt und welche Anleihen das jetzt waren.
Also wir haben, seit es ja wieder Zinsen gibt, seit Jänner, sage ich jetzt mal, uns überlegt, wir möchten auch Zinsen für unsere Kunden zahlen, das zusammen mit der Bader und haben so eine Art Zinsstrategie gemacht. Das ist einmal, dass wir Zinsen auf Cash, auf die Geldeinlagen zahlen und nicht wir, sondern die Bank, die Baderbank zusammen. Und das ist die eine Sache. Und dann haben wir eine Zinsinvest Vermögensverwaltungsstrategie. Ja, die übrigens auch so zwischen 3-4%, je nachdem, ob jetzt die Zinsen noch steigen oder nicht. Da stellen wir die Portfolios für die Kunden zusammen mit Anleihen-ETFs. Und das dritte sind dann Anleihen, die wir speziell aufgesetzt haben mit einem unserer Partner, Goldman Sachs. Da haben wir jetzt mittlerweile, also haben wir mit einer begonnen vor ein paar Monaten, jetzt haben wir mittlerweile, glaube ich, 3 Anleihen auf unserer Plattform notiert von, weiß ich nicht, 3,2% Coupon oder auch Stufenanleihen und das mit einer Investment-minimalen Summe von 100 Euro. Also das bekommt man bei der Bank normal nicht. Bei der traditionellen, da muss man mindestens 1.000 oder 10.000 Euro hinlegen, dass man in Anleihen investieren kann. Und wir haben das geschafft, wirklich ab 100 Euro darzustellen.
Und auch mit verschiedenen Laufzeiten, nehme ich an.
Mit verschiedenen Laufzeiten, genau.
Okay. Wie ein klassisches Nos. Ich fühle mich in meine eigene Bankzeit in den 80er Jahren des alten Jahrtausends zurückversetzt. Da hatten wir das auch über jede Laufzeit.
Wo noch Kontoauszüge sortiert wurden.
Und als es noch höhere Zinsen gab als heute für heutige Generationen, ist ja das Wahnsinn, was jetzt momentan auf dem Zinssektor abgeht. Ihr seid, und das ist auch die Kontaktaufnahme, warum wir jetzt hier sind, irgendwie auch wenn wir uns dort nicht über den Weg gelaufen sind, spreche ich jetzt vom Börsentag in Wien, so ein paar Wochen her. Und dort seid ihr herumgelaufen mit Beide-Dip-Sackeln. Und das war mein einziges Ding, was ich mir mitgenommen habe von der Messe, weil ich ein Beide-Dip-Typ bin. Und damals gerade der Hashtag Beide-Fucking-Dip viral gegangen ist, weil auch die Nasdaq, die 22, unglaublich blöd und alt ausgeschaut hat, wieder gekommen ist und es wieder mal Sinn gemacht hat, das Dip zu kaufen. Martina, warum schreibt ihr Beide-Dip auf euer Sackerl?
Ja, das ist ja eigentlich der Dip vom Supermarkt, also die Guacamole oder der Hummus, und das ist also, ja eigentlich ein Einkaufssackerl. Ja.
Genau. Deswegen bin ich immer so verschmiert, wenn ich das Sackerl in der Hand habe. Nein, okay, passt. Aber ich denke, vielleicht geht es in Richtung Sparplan, oder? Dass man bei tiefen Kursen mehr kauft oder so.
Also der Sinn wäre schon, oder für was wir stehen, sind auch einfach langfristig Sparpläne, wer langfristig investieren will. Das heißt, manchmal kauft man die Kurse günstiger, manchmal zahlt man mehr für so einen Sparplan, ja, und im Großen und Ganzen gibt es ja dann diesen Cost-Average-Effekt, der dann den Durchschnitt bildet, und man hat dann einfach nicht immer das Gefühl, jetzt habe ich schon wieder eine gute Kapitalmarktphase versäumt, oder ist es jetzt, soll ich jetzt einsteigen oder nicht? Also wer sich da immer ganz viel Gedanken macht, einfach die Gedanken beiseite legen, einfach einen Sparplan aufsetzen, jeden 30. im Monat, nachdem er das Gehalt bekommen hat, 50 Euro Abbuchung auf den Sparplan, und die Sache hat sich, und man bekommt dann hoffentlich diese 7% Kapitalmarktrendite langfristig, von der ich jetzt immer rede.
Wieder etwas, was wir nicht im Vorgespräch besprochen haben, aber die Frage ist mir jetzt gerade so reingerutscht, gibt es irgendwie so einen typischen Sparplantag, den ihr empfehlt? Du hast jetzt den 30. genannt, ich denke, das war nur ein Beispiel.
Ja, weil da die meisten ihr Gehalt bekommen und dann noch was überhaben,
dass
hoffentlich.
Das nicht auf den sprichwörtlichen Schädel hauen.
Nicht am 25., genau, wo dann man in Dispo gehen muss.
Ja, genau, und dann ein Vermögen, indirekt ein Vermögen kostet. Verstehe schon. Gut. Ich habe jetzt jemand da, der Neobroker genannt wird mit seinem Unternehmen, der ein Fintech ist, und ich möchte jetzt im Juli 2023 ein großes Thema aufgreifen, wo ihr auch in der Aufklärung irgendwie Vorreiter seid. PFOF, Payment for Orderflows, den hat er noch rausgekriegt jetzt, habe ich schräg geschaut jetzt. Ein Thema, das von der EU kommt. Und ein Thema, das den Markt doch wieder ein bisschen umdrehen kann. Ich bin dafür, dass das alles so bleibt, wie es ist. Aber erzähl mal ganz kurz den Status quo und um was da geht.
Ja, also wir wären auch dafür, dass alles so bleibt, wie es ist. Das ist eine Sache, die auf EU-Ebene jetzt beschlossen wurde, das Payment for Order Flows. Das ist einfach, da gibt es eine sozusagen Retail-Investment-Strategie von der EU. Da geht es auch darum, dass manche Broker, das ist jetzt nicht nur Scalable, das sind auch andere klassische Broker in Österreich und traditionelle, manchmal die Orders der Kunden über Börsen leiten, wo sie dann Rückvergütungen bekommen. Scalable zum Beispiel nimmt auch, wenn wir Orders an zum Beispiel die Getex leiten, man kann ja auswählen, bei uns nimmt man Xetra oder Getex. Wenn man Getex nimmt, dann leiten wir die über die Münchner Börse Getex, und da bekommen wir Rückvergütungen, die nehmen wir aber dafür her, dass wir die Ordergebühren so gering wie möglich halten für den Kunden. Deshalb kostet eine Order nie mehr wie 99 Cent bei uns. Die andere Sache ist natürlich bei diesem Payment for Order Flows und von der Börse München, dass es da manchmal halt Spreads gibt, und der Kunde kauft dann zum Asspreis, und der Spread kann zum Beispiel außerhalb der Börsenzeiten, der gewöhnlichen, nach 17 Uhr ein bisschen höher sein. Und da sagt dann die EU, aber das ist ja nicht gut, höhere Spreads, und indirekt zahlt ja der Kunde vielleicht dann auch ein bisschen höhere Gebühren für diese Order. Aber wir haben da ein White Paper geschrieben, und wenn man sich das anschaut, und besonders kleine Investoren, Kleinanleger, die unter 1.000 Euro im Monat sparen, das glaube ich ist hier jeder und auch viele, die hier zuhören.
Und die wir auch wollen, dass die den Markt beitreten einfach.
Und wir auch wollen, dass sie da sich ein bisschen mehr mit dem Kapitalmarkt beschäftigen. Diese profitieren von diesem Modell extrem, weil die eben so geringe Ordergebühren zahlen. Mhm. Ja, ob das jetzt bei Scalable ist oder bei wem anderen. Ja, immer wenn man über so eine Börse handelt, dann hat man sehr geringe Ordergebühren.
Also nach dem Motto, wenn was 100 kostet und du 5 Euro Spesen hast, ist das schon der Killer letztendlich.
Genau.
Roundturn 10 Euro dann. Ne?
Ja, weil man nur so, also nur so geringe Investmentsummen investiert. Ja, und wir haben uns da eben ausgerechnet, so ungefähr 1.000, 2.000 Euro, ist es wirklich auch eher vorteilhaft für Kleinanleger, über solche Börsen zu handeln, obwohl der Spread vielleicht manchmal ein bisschen größer sein kann. Aber zwischen den Orderzeiten von 9 bis 17 Uhr, weil die Xetra offen ist, hat man das Problem mit dem Spread eigentlich auch nicht so schlimm.
Und wenn ich mit Limit agiere, ist es eigentlich vollkommen egal, wenn das Limit gezogen ist. Ich erwische es vielleicht um 1-2 Cent nicht manchmal. Und dann ich verstehe. Und ja, wir haben mit der EU auch in anderen Dingen immer wieder die Probleme gehabt. Soll man jetzt für Beratung bezahlen? Muss man bezahlen oder nicht? Das wird auch recht wieder die Kleinen rausfetzen aus dem Markt, die Kleinanleger, weil das eine neue Hürde ist. Und statt zu entmystifizieren, macht man das alles immer kryptischer und unterstellt. Also ich bin da.
Und viele bekommen ja immer noch Vergütungen, wenn sie diverse Fonds und so verkaufen. Das hat man ja zum Beispiel nicht verboten oder sich nicht im Detail angeschaut. Also, da wird auch viel Lobbyismus betrieben. Mhm. Das ist wirklich, wirklich schade für den Anleger, aber es gibt da jetzt auch eine Frist von ein paar Jahren.
Und 2026 habe ich irgendwo mal. Also es ist noch ein Zeitl hin, aber also es gibt jetzt kein Call to Action irgendwie.
Es gibt
man
kein
muss
Call
noch abwarten,
genau.
Ja, in welche Richtung es geht. Und ja, also ich bin immer für eher Deregulierung als Liberaler, als Wirtschaftsliberaler, aber schauen wir, wo es auch dahin geht. Gut, Martina, abschließend, wir haben jetzt über deine Karriere gesprochen. Seid ihr Hiring auch? Was hast du einen Tipp für junge Leute, die das Gleiche wie du damals, du hast gesagt 18 warst, als du gesagt hast, jetzt gehe ich mal in der Bank.
Ja.
Hast du einen Tipp, was man…
So viel wie möglich anschauen
ja?
Und einfach auch da bleiben, wo es einem gefällt eigentlich. Also mir jetzt gleich im Bankbereich gut gefallen, obwohl das vielleicht ein bisschen verstaubt ist oder so manche Bank.
Aber doch nicht so, oder?
Aber doch nicht so. Und ich habe extrem viel gelernt, auch bei
geblieben.
Der Deutschen Bank.
Genau.
Ich bin geblieben, ich bin im Bereich geblieben und jetzt auch bei Scalable. Ja, wir haben immer 30, 40 offene Stellen.
Okay.
Stellen auch immer wieder Leute ein und sehr viele, ich weiß nicht, wie viele junge Leute zuhören, aber wir haben sehr viele
im
so
Podcast
Praktikanten.
Im Podcast habe ich einen sehr jungen Mix, ja. Das freut mich auch, dass ich da deutlich jünger geworden bin von der Zuhörerschaft als im traditionellen Bereich.
Ja. Yes, super, wir haben voll viele Stellen für Praktikanten und klassische Werkstudenten offen, jederzeit, auch unterm Jahr, also gerne auf LinkedIn bei uns reinschauen, bei Scalable Capital.
Scalable werden wir in den Shownotes verlinken. Ich bin dir dankbar, dass du auf meinen Tipp nicht wieder Guacamole gesagt hast jetzt, sondern dass du das harte T respektiert hast. Und ja, liebe Martina, es war mir ein Volksfest, dich hier dazu haben als Gast. An euch da draußen, Vorstellung neuer spannender Player. Ich hoffe, es war einiges für euch dabei. Und tschüss einmal von meiner Seite.
Danke fürs Zuhören.
Tschüss und Baba. Yeah.